Bevor es gleich mit der neuen Folge losgeht, ein kurzer Hinweis. Wir haben diesmal die Folge in zwei Folgen aufgeteilt und beleuchten im ersten Teil die Anfänge und unsere ersten Erfahrungen mit Open-World-Games. Später in Teil 2 picken Basil und ich dann unter anderem jeweils drei unserer liebsten Open-Worlds der letzten 20 Jahre heraus. Viel Spaß beim Zuhören! Moin aus Hamburg in die Welt und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von MB, eurem Lieblingspodcast. Wie immer an meiner Seite begrüße ich den lieben Bastian.
Grüße euch, meine Lieben.
Und dann würde ich sagen, wie immer gleich zuerst die altbekannte Frage, was wir zuletzt gespielt haben. Bastian, was hast du zuletzt gespielt?
Cyberpunk.
Oha, okay, das ist natürlich jetzt sehr überraschend.
Ja, also für die mit der Aussage jetzt nicht so viel anfangen können, ich habe mir jetzt seit einigen, ja, es sind schon ein paar Monate, Modding im Bereich Cyberpunk ein bisschen angeeignet und seitdem ist das immer mal wieder sehr in meinem Fokus und jetzt gerade die letzten Tage, ich habe ein paar neue Kniffe rausgefunden und von daher bin ich da wieder voll drin.
Ja, werd doch vielleicht ein bisschen genauer, weil sonst habe ich das immer so ein bisschen, ehrlich gesagt, abgetan, weil ich dann dachte, okay, schon wieder Cyberpunk. Aber dann werd doch einfach mal konkreter. Was genau hast du jetzt gemacht so?
Ja, gerne. Also ich habe jetzt mit verschiedenen Modding-Tools, die von der Modding-Szene, die es ja auf Nexus-Mods gibt, für die die Seite jetzt nicht kennen, Nexus-Mods ist streng genommen, soweit ich weiß, meine ich das größte Modding-Portal der Welt mittlerweile. Da findet ihr im Bereich Modifikationen für Games alles, was das Herz begehrt, sage ich mal vorsichtig. Also von einfachen Mods wie Kleidung, Waffen und sonstigen Presets gibt es natürlich auch Dinge, die mehr in die Spielmechanik eingreifen. Also dass ihr beispielsweise die Physik Engines bearbeiten könnt, dass ihr eigene Quests schreiben könnt. Und da bin ich jetzt gerade dabei. Ich habe ein neues Modding-Tool entdeckt, was mir hilft, die Ingame-Ressourcen, also wenn ich irgendwelche Objekte sehe, seien das Kleidung, Waffen oder seien das Objekte oder auch wie Dinge im Spiel designt sind, dass ich die in Echtzeit auslesen kann und nebenbei dann in dem größten Tool, was es da für Cyberpunk gibt, das ist das sogenannte Wolfenkit. Das basiert auf der Wie bitte?
Unity?
Beziehungsweise Cyberpunk ist auf einer eigenen Engine geschrieben. Das ist mir gerade sehr peinlich, dass ich das nicht weiß. Warte mal.
Red Engine oder so? Nee.
Danke. Red Engine. Und da ist es so, dadurch habe ich jetzt für mich die Möglichkeit rausgefunden, dass ich für mich dokumentieren kann, was für Elemente ich im Spiel umändern kann mit dem Wolfenkit. Und da bin ich gerade sehr drin, ne? Weil vorher war es so, man muss Cyberpunk tatsächlich sehr, man kann es über klassische Tools wie Blender oder Photoshop natürlich auch modden, die Dateien müssen dann wieder eingepflegt werden. Und was ich, also das Wolfenkit ist, könnt ihr euch so vorstellen, wie ein riesiges Framework, das aussieht wie ein Datenbanksystem. Und so kann man auf die verschiedenen einzelnen Elemente, die innerhalb des Spiels vorliegen, kann man Änderungen vornehmen. Und da ist es so, ich verstehe immer mehr, wie die einzelnen Spielelemente ineinander greifen und da ermöglichen oder da, nee, wie sagt man das besser? Das ermöglicht mir gerade viel besser, die Ingame-Mechanik zu verstehen und das fasziniert mich gerade sehr.
Okay. Ja, krass, das ist auf jeden Fall für mich jetzt auf das, was du bezogen hast mit der Red Engine und dem Wolfenkit, immer noch ein bisschen so ein Mysterium, an das ich mich auch gar nicht unbedingt ranwagen will, weil du weißt ja, ich finde Cyberpunk an sich auch ganz spannend, aber ich finde es nicht so extrem spannend wie du jetzt beispielsweise. Aber so ist das ja auch mit den Geschmäckern. Und
Ja, was ich aber sagen kann, Bastian, das würde ich sehr freuen, gleich im Anschluss zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe gestern mal wieder Dragon's Dogma 2 installiert, was ich ja das letzte Mal vor 2 Jahren gespielt habe, als es rauskam. Und habe mich da auch mal auf Nexus Mods rumgetrieben und geguckt, was ich mir da so installieren kann. Und habe dann zum einen den Fluffy Mod Manager. Jetzt muss ich überlegen, die Reframe, das oder RE Framework von der Resident Evil Mod oder wie die heißt, oder Engine, jetzt komme ich schon durcheinander, runtergeladen und dann gedacht, so ja, bei Dragon's Dogma 2, ein Grund, warum ich es damals nicht weitergespielt habe, war tatsächlich, weil ich erstens, weil man nur einen Speicherstand hat, was ich schon mal sehr blöd finde in der heutigen Zeit, ist es ja eigentlich, also warum macht man das? Man hat ja die technische Möglichkeit schon seit über 20 Jahren oder über 30 Jahren fast schon, dass man mehr als einen Speicherstand benutzen kann für ein Spiel. Und zweitens war so mir diese Fußwege tatsächlich teilweise zu mühselig, dass man immer wieder an dieselben Orte nur zu Fuß kommen kann oder nur zu bestimmten Zeiten mit der Kutsche verreisen kann in Dragon's Dogma 2. Und da habe ich mir natürlich dann die Fast Traveling Mod, jetzt habe ich gerade vergessen, wie die heißt, muss ich doch mal schnell nachgucken. Das ist die Warp Everywhere Mod, die habe ich mir runtergeladen und habe es tatsächlich mit der englischen Beschreibung auf Nexus Mods trotzdem hinbekommen, das eigenständig zu installieren. Und da war ich sehr stolz auf mich. Und tatsächlich macht mir das Spiel dadurch jetzt auch echt noch einen Tucken mehr Spaß als beim ersten Mal spielen. Genau, so viel dazu. Und zuletzt habe ich nicht nur Dragon's Dogma 2 angefangen gestern, sondern auch vor einiger Zeit Lies of P gestartet. Da kann man ja mittlerweile auch den Schwierigkeitsgrad einstellen selber zwischen easy, normal und schwer. Und ich hatte es tatsächlich erst auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad angefangen und bin, relativ weit gekommen. Aber habe mich dann doch entschieden, auf normal das Spiel weiterzuspielen und bin dadurch dann innerhalb von 7,5 Stunden Spielzeit schon, habe ich nachgeguckt, ungefähr bei der Hälfte des Spiels angekommen. Und Lies of P, ein echt geniales Spiel. Wer Souls-like-Spiele mag, sollte auf jeden Fall Lies of P gespielt haben, meiner Meinung nach. Das Setting ist genial. Was man dem Ganzen vielleicht ankreiden könnte, ist, dass es halt sehr viel von der From-Software-Formel übernimmt, fast schon frech und dreist kopiert. Aber dazu muss man auch sagen, dass es das halt sehr gut kopiert. Also es ist nicht so, dass es einfach schlecht nachgeahmt wurde und die Spielmechanik dadurch gar nicht funktioniert oder schlecht funktioniert, sondern es ist wirklich in Perfektion übernommen worden und dadurch macht das Spiel halt enorm Spaß. Und ja, Lies of P kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da würde ich sagen, starten wir schon mit der Interviewrunde der heutigen. Und zwar ist das Thema für heute Open World. Lass uns vielleicht erstmal zu Beginn den Begriff Open World grob definieren. Bastian, willst du ein paar Worte loswerden?
Gerne. Also für die Leute oder auch generell für uns jetzt Gamer, sage ich mal, für alle, die für die Gaming Begriff ist, ein Open World Spiel basiert in erster Linie auf dem Konzept des nichtlinearen Gameplays. Wenn ihr euch an früher erinnert, waren die meisten Games ja, man hat ja auch bei Shootern früher immer gerne gesagt, dass es so ein schlauchmäßiges Prinzip gibt. Und basierend darauf ist dann auch das Quest-System aufgebaut. Also man hat eine strenge Linie, nach der man arbeitet. Es gibt eine vorgefertigte, wenn man so will, Questreihe. Von dieser Questreihe konnte man meistens nicht abweichen. Also es war alles sehr linear. Und gleichzeitig natürlich sind Open-World-Spiele heute vor allem dafür bekannt, dass, und deshalb heißen diese Spiele letztendlich auch so, man kann sich in einer offenen Welt bewegen. Also es ist nicht nur, dass man plötzlich eine Freiheit in dem Questen und in dem Grinden in manchen Spielen auch hat, sondern dass man sich auch wirklich in der 3D-generierten Welt, in der man sich befindet, komplett frei bewegen kann. Und man kann, so ist es jetzt zumindest auch, wenn man sich jetzt MMORPGs anschaut, das ist natürlich ein anderes Thema, aber da ist es ja auch beispielsweise so, dass man die Erfolge, die man in-game erreichen kann, auf verschiedenen Wegen erreichen kann. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, weil in einem linearen Gameplay ist dies meistens nicht möglich. Natürlich gibt es auch immer so etwas wie Nebenquests. Also das Konzept von Nebenquests gibt es schon sehr, sehr lange. Aber das auch eventuell, wenn wir jetzt von dem Aufwerten von Dingen sprechen oder von Erfahrungspunkten, die idealerweise auch in MMORPGs gesammelt werden, dass man die auf verschiedenen Wegen bekommen kann. Das alles in Summe sind am Ende Open-World-Games, so wie wir sie heute auch kennen.
Ja, ich glaube, da kann ich nichts beifügen. Das hast du aus dem Stegreif tatsächlich echt sehr gut erklärt. Dann würde ich gleich sagen, fangen wir mal mit der ersten Frage an von der Interviewrunde. Und zwar wäre meine erste Frage, was war deine erste Open World, an die du dich wirklich so erinnern kannst?
Das ist Fallout gewesen, muss ich sagen. Also ich weiß, also für viele wird jetzt bestimmt auch Ultima ein Begriff sein, also Ultima 7 im Speziellen. Bei mir war es tatsächlich Fallout, weil ich habe Open World als Konzept selber in meiner, nenne ich es mal vorsichtig, Gaming-Historie sehr spät erst kennengelernt. Also ich habe mit Open Worlds erst angefangen, das müsste Anfang 2000 gewesen sein, also Anfang der Nullerjahre. Also alles, was davor war, habe ich die Jahre davor nie so richtig gespielt. Also ja, müsste ich lügen, also ja.
Also das erste Fallout von 1997, meinst du, war dann ja, die erste Open-World-Erfahrung?
Genau.
Und wie würdest du sagen, ja, war das? Oder hast du da noch prägnante Erinnerungen dran? Hast du das alleine gespielt oder mit Freunden oder mit deinem Bruder vielleicht? Oder?
Ja. Erste Frage bezogen, was habe ich dabei empfunden? Es hat mich nicht so krass überrascht, wie ich zuerst dachte, weil ich habe ganz krass in meiner Jugend schon RPGs gezockt. Aber ich sag mal, da es Open World oder da es in meinem Kosmos dieses Konzept noch nicht gab, man konnte sich ja auch auf alten Maps von linearen Games vermeintlich frei bewegen. Also beispielsweise, wenn man jetzt auch an Gothic denkt. Also man wusste, dass alles irgendwo begrenzt ist und Gothic fällt wahrscheinlich sogar auch, würde ich heute sagen, in so eine Mischform aus Open World, aber doch nicht Open World. Es war für mich nicht so faszinierend, wie ich dann erst später gelernt habe, dass es tatsächlich viel mehr Freiheit bietet. Also ich denke, wenn man jetzt in seinen jüngeren Jahren oder was heißt in seinen jüngeren Jahren, wenn man zu Anfang mehr so krass lineare Games gewohnt war, die wirklich nur eine stringente Handlung hatten und auch fast nur ein sehr, nicht eindimensionales Level-Design, aber dass man wusste, okay, da kann ich jetzt nur lang, alles andere existiert sowieso nicht oder wird durch einen Hintergrund dargestellt, dann war das bestimmt größer. Bei Fallout ist mir dann schlussendlich aber auch aufgefallen, dass es auch irgendwo das, was für mich Open World Games dann in den nächsten Jahren prägnant ausgezeichnet haben, dass man tatsächlich so eine Art Freiheitsgefühl hat. Also man fühlt sich von der Umgebung, in der man sich befindet, nicht so eingeengt. Also das war, glaube ich, die erste Erfahrung, die ich so gemacht hatte. Aber es kam mir, wie gesagt, nicht so krass vor, weil ich in diesem RPG-Universum, was für mich beispielsweise auch, also Open World ist für mich eine Weiterentwicklung von RPG, woraus dann auch MMORPG entstanden ist. Ob das eine jetzt früher oder vorher war, kann man sich ja drüber streiten. Aber da war der Turn für mich tatsächlich dann zuerst nicht so riesig und wurde dann in den Jahren darauf aber immer größer und auch immer deutlicher.
Fand ich gerade ganz einen interessanten Aspekt von dir, dass du gesagt hast, das war zuerst da, also RPG oder Open World. Kommen wir auf jeden Fall später nochmal dazu in der Folge. Aber ja, ich finde das ganz spannend. Also ich habe ja für die Folge so einen kleinen Leitfaden erstellt. Und da habe ich mal einfach im Internet recherchiert, was denn so die angeblichen frühen Pioniere waren. Da hast du jetzt eben schon Ultima 7 erwähnt von 1992. Da habe ich gar keine Berührungspunkte mit, weil ich glaube, das war auch ein reiner PC-Titel, wenn ich mich recht erinnere. Das war ja, Ultima, ist doch, Ultima ist doch dieses genauso wie, wie heißt das andere? Evermore? Nee.
EverQuest? Nee.
EverQuest? Evermore? Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube, du weißt, was ich meine und die Zuhörer wahrscheinlich auch. Eines der ersten großen Spielewelten, die auch online sozusagen die Welt eröffnet haben. Und ja, ansonsten habe ich hier halt noch stehen The Legend of Zelda A Link to the Past. Das habe ich damals selber nicht besessen, weil ich ja selber keinen Super Nintendo besessen habe, sondern später erst einen N64 bekommen habe, was meine erste Konsole war. Und da hätten wir ja den Aspekt, den du vielleicht genannt hast, also dass so ein Action-RPG oder RPG generell mit einer Open World, dass das vielleicht Hand in Hand geht. Und das war mir aber damals gar nicht so bewusst aufgefallen, dass das jetzt als Open World man deklarieren könnte, das Spiel. Weil Link to the Past hatte dann trotzdem eine sehr stringente Story, wo du von Punkt A Punkt A zu Punkt B gegangen bist und dann erst zu Punkt C, und das war halt, da war noch nicht so viel mit, wie man es heute kennt, mit viel, ganz vielen NPCs, die dann noch Nebenaufgaben geben und so weiter. Dann habe ich hier noch stehen Daggerfall, das ist ja, glaube ich, von Bethesda eines der ersten Elder Scrolls-Spiele gewesen. Habe ich mir auch nur mal, also kenne ich auch nur über YouTube tatsächlich, ist 1996 erschienen und hatte halt eine riesige Welt, aber es war ja auch eher, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, eher so ein Dungeon-Crawler, oder? Kann das sein?
Ich glaube, ja. Also Dungeon-Crawler gibt es ja beispielsweise sehr lange. Also ich würde fast behaupten, dass Dungeon-Crawler eines der ersten PC oder beziehungsweise eines der ersten Gaming-Konzepte war, die es überhaupt gab. Also mit noch einigen anderen natürlich. Und ich glaube, Daggerfall hat sich aufgrund seiner, also Daggerfall ist und war riesig, aber es hat halt die Gameplay-Mechaniken eines Dungeon-Crawlers oft gehabt, und dadurch könnte ich mir vorstellen, hat es sich für manche auch nicht so ganz, also beziehungsweise ich glaube, dass wir heute aufgrund dessen, wie der Markt sich entwickelt hat, dass wir heute ein völlig anderes Verständnis davon haben, wie wir damals Open World definiert hätten oder haben und wie wir es heute tun. Und ich glaube, dass einfach dieses Konzept von Dungeon Crawler, wenn wir jetzt auch an Diablo oder andere Titel denken, die ja zu einer ähnlichen Zeit damals rauskamen, man hat da, denke ich, sehr viel von dieser Art von Gameplay oder dieser Art von Gameplay-Mechaniken gesehen und hat das damit verglichen. Und ich würde fast sagen, da kommt das ein bisschen her.
Ja, das ist wahrscheinlich genau, was du gerade sagst. Das ist wahrscheinlich so ein retrospektiver Anblick auf Spielegenres, die damals noch gar nicht definiert waren, sondern erst später posthum halt ja, benannt wurden, richtig. Ich weiß zum Beispiel, der Begriff Metroidvania ist ja auch dadurch entstanden, dass erst das Spiel Super Metroid auf den Markt kam und man nicht definieren konnte, was für eine Art Spiel das eigentlich ist. Und dann später, Castlevania, Symphony of the Night, hat man dann erst durch die beiden Spiele dieses Genre sozusagen benennen können als Metroidvania. Und heute ist es halt gang und gäbe, so Spiele wie Hollow Knight oder auch andere dann als Metroidvania zu bezeichnen. Aber das ist vielleicht auch wieder Stoff für eine andere Folge. Ansonsten Fallout, was du eben genannt hast, 1997 erschienen, habe ich damals gar nicht existent im Kopf gehabt, dass es das Spiel überhaupt gibt. Also es war für mich komplett fremd. Leider, aber gut, es war 97, da war ich halt total ein Nintendo-Fanboy noch. Und sonst habe ich hier noch als einziges frühe Pioniere-Spiel GTA von 1997, das Top-Down-Spiel, stehen. Und da kann ich eine kleine Anekdote zu erzählen. Das war dann wahrscheinlich wirklich das erste richtige Open-World-Spiel, was ich erlebt habe, denn kurze Geschichte dazu. am Gymnasium, an dem ich zur Schule gegangen bin, hatten wir Anfang der 2000er so einen richtigen Computerraum. Da standen dann vielleicht, lass mich lügen, es waren glaube ich 3 oder 4 Sitzreihen mit jeweils 4 Rechnern. Das heißt 4x4, 16 Rechner ungefähr in einem großen Raum und ja, das waren dann halt richtige Desktop-PCs. Kann jetzt nicht mehr sagen, was die für Specs oder so hatten. Ist ja auch jetzt nicht unbedingt wichtig. Aber das waren eigentlich gedacht Arbeits-PCs, mit denen die Schüler mal lernen konnten, so sieht ein Heimcomputer aus, wenn die selber zu Hause noch keinen hatten, weil die ja damals auch noch mal sehr teuer waren und auch etwas relativ Neues für den Heimbesitz. Zumindest in der Kleinstadt bei mir. Shoutout an Salzgitter. Ja, dass die Schüler sozusagen damit auch lernen konnten, ja, wir sind eine moderne Schule und wir bringen jetzt auch Computer-Studies mehr oder weniger bei. Informatik hatten wir ja später dann auch ab der 11. Klasse. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendein Schüler, ich weiß nicht, muss auch einer aus den älteren Stufen, höheren Stufen gewesen sein, hat es tatsächlich geschafft, auf alle dieser 16 Computer GTA 1 aufzupacken. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat damals, aber jedenfalls waren wir sehr überrascht, als wir diese erste Stunde dann in dem Computerraum hatten. Ich glaube, es war nicht unbedingt eine eigenständige Unterrichtsform, sondern ich glaube, es war einfach Englischunterricht oder Deutschunterricht, wo wir halt damit halt geübt haben, zu schreiben und eigene Aufsätze zu schreiben am Computer und so weiter. Aber irgendeiner hat dann entdeckt, guck mal, es gibt ja auch Spiele drauf, natürlich. Wie sollte es anders sein? Da war halt dann GTA. Und ich weiß doch, wie wir uns jede Woche erneut gefreut haben, wieder Computerunterricht sozusagen zu haben oder Unterricht im Computerraum, weil wir dann wieder GTA spielen konnten, was für mich damals echt ein kleines Highlight war, würde ich behaupten. Hast du denn GTA gespielt damals im ersten Teil?
Zum Release tatsächlich nicht. Es ist spannend, dass wir bei dem Thema stecken geblieben sind. Ich habe da noch eine kleine Anekdote. Ich habe den ersten GTA-Teil tatsächlich erst Mitte der Nullerjahre gespielt, also fast 10 Jahre später. Ist an mir komplett vorbeigegangen, weil ich auch nicht in einer Bubble von Leuten damals drin war, die diese Art von Games gezockt haben. Von daher, erste Berührungspunkte hatte ich damit nicht. Fun Fact, das steht zum Beispiel auch auf Wikipedia, wenn ihr euch das mal nachlesen wollt, das teilweise wurden zu dem Zeitpunkt und auch viele Jahre später viele Open-World-Games als GTA-Klone bezeichnet, weil GTA vermeintlich dieses Konzept des Open-Worlds-Gedanken, gerade was das nicht-lineare Gameplay angeht, war quasi maßgebend für diese Spielerei und für dieses Spielprinzip. Und viele Games wurden dann als GTA-Klon bezeichnet, also wirklich auch offiziell. Würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten, und wir kommen auch gleich in der nächsten Rubrik zu dem Thema, zu dem Titel, wo ich persönlich sage, das hat Open World wirklich auf einen Next-Level-Charakter gehoben. Aber es ist auf jeden Fall interessant, wie auch die Wahrnehmung, denke ich mal, in der Klarifizierung und Definition, wie wir es heute sehen, wie das auch Einfluss genommen hat auf ganze Genres, weil klar, GTA hat unfassbar viel verändert und jeder, der auch vielleicht kein großer GTA-Fan ist, jeder, der irgendwie mal mit Gaming was zu tun hatte oder ein Kumpel oder eine Freundin oder whatever hat, die irgendwas zockt, GTA wird immer mal irgendwo genannt worden sein. Und von daher kann man dann natürlich auch sagen, gut, wenn GTA diese Art von Spielprinzip populär gemacht hat, kann man ja auch irgendwo dankbar dafür sein, dass es dann solche Einflüsse, sage ich mal, schon vor 2000 gab. Ja.
Würdest du dann auch sagen, so wie ich es mir hier notiert habe, Freiheit war schon da, aber Technik noch extrem limitiert?
Definitiv. Also dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass selbst die Leute, die die Pixel-Games erstellt haben, also ich rede jetzt von den 70ern und von den 80ern, wo wirklich die ersten konkreten Spielekonzepte rauskamen, ich bin mir zu 100% sicher, dass diese Leute damals schon den Gedanken einer offenen Spielwelt hatten, aber das war technisch einfach null umzusetzen. Da gehe ich ganz fest von aus.
Ja. Ja, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage, beziehungsweise würde ich einen kleinen Zeitsprung machen wollen. Ja, Ende der 90er und Anfang der 2000er wurde es ja dank besserer Technik, also zum Beispiel größerem Arbeitsspeicher vor allem, einer besseren Grafikkarte und Prozessoren halt immer mehr möglich, größere Welten darzustellen. Und auch hier habe ich halt dann mal ein paar Games aufgeschrieben, über die wir reden können, Bastian. Ja, ich würde sagen, so 2000 bis 2005 habe ich das jetzt mal genannt, eingegrenzt. Open World wird zum Mainstream. Was denkst du, also welches Spiel... Aber ich kann sie erstmal vielleicht vorlesen, die ich aufgeschrieben habe. Also, The Legend of Zelda Ocarina of Time 1998, GTA 3 2001, The Elder Scrolls 3 Morrowind 2002, GTA Vice City 2002, Gothic 2001, Mafia 2002, True Crime Streets of LA, okay, 2003, The Simpsons Hit and Run 2003 und GTA San Andreas 2004. Ganz kurz, bevor wir anfangen, ne? GTA Vice City 2002, GTA San Andreas 2004, da waren 2 Jahre dazwischen. 2 Jahre bis, also, wo das eine rauskam, dann das andere. Das, allein das ist schon, ja, unfassbar. Gibt es ein bestimmtes Spiel, über was du gerne zuerst reden möchtest?
Definitiv, weil in dieser Liste ist das Spiel, was für mich Open World auf der Welt berühmt und bekannt gemacht hat. Und das ist Gothic.
Okay.
Weil ich weiß jetzt natürlich nicht, und bitte verprügelt mich dafür nicht, ich weiß jetzt nicht, wie die internationalen Verkaufszahlen von Gothic waren, da ich jetzt ein Deutscher bin und sehr viel vermeintlich auch im deutschsprachigen Raum mich mit Games auseinandergesetzt habe. Gothic ist für mich das Open World Game Nummer 1. Also alleine aufgrund meiner persönlichen Erfahrung, aber auch in der medialen Wahrnehmung, weil Gothic hat etwas geschaffen, was zu dem Zeitpunkt, gerade Leute, die alte RPGs kennen, die wissen, was ich meine, Gothic hat genau diese RPG-Welt, die vorherrschte, hat es geschafft, in ein vermeintliches Open-World-Konstrukt zu packen. Natürlich war die Welt noch relativ reglementiert, aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, das war 2001, wir haben 2026, das ist 25 Jahre her. Und wer sich Gothic heute mal anschaut, und es ist ja auch ein großes Remake in Planung, vielleicht hat das der ein oder andere mitbekommen und die Serie wurde dann ja auch erweitert, die Welt von Gothic, so wie das damals dargestellt wurde, und da war Morrowind ja noch nicht draußen. Morrowind kam erst ein Jahr später raus. Und natürlich war Elder Scrolls den RPG-Fans definitiv schon ein Begriff. Aber was Gothic dann zumindest für den deutschen Markt und auch in der Wahrnehmung geschaffen hat, wie gesagt, ich kenne die internationale Reichweite nicht, aber was Gothic damals geschaffen hat, das ist für mich einzigartig. Weil als ich Gothic zum ersten Mal als Kind gespielt habe, das war für mich mindblowing. Dass ich frei irgendwo rumlaufen konnte und plötzlich standen da, du hast den Punkt vorhin angesprochen, da standen plötzlich andere NPCs rum, die hatten zwar noch keine richtigen Quests, aber die haben mit dir interagiert und die haben auf das reagiert, zum Teil, was du getan hast. Das war für mich absolut mindblowing, weil das ist für mich die klare Definition von Open World, dass du frei irgendwo rumläufst, plötzlich triffst du jemanden, der gibt dir irgendeine Reaktion auf deine Handlung und das hat dann Impact auf deine weitere Spielweise. Das hat für mich den klaren Startschuss auch in meiner eigenen Gaming-History für Open World gesetzt. Und danach war es tatsächlich, auch wenn ich heute ein riesiger Elder Scrolls bin, aber ich habe Morrowind tatsächlich auch erst ein paar Jahre später gespielt, kam ja offiziell 2002 raus. Was ich danach gespielt habe, was mich auch super umgehauen hat, war Mafia. Weil Mafia war die Weiterentwicklung von dem Feeling, sage ich mal, was ich durch Gothic schon erfahren habe und was ich bis heute auch noch feiere. Also ich habe Mafia selbst habe ich, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren auch noch mal gespielt, einfach um dieses Feeling noch mal aufleben zu lassen. Dass man sich dann in einer vermeintlich modernen Welt, was ja GTA davor schon irgendwo getan hat, aber allein schon von der Kameraperspektive und von der Bewegung innerhalb der Welt, was da möglich war oder wie sich das angefühlt hat, das war für mich so der nächste Schritt, wo ich dachte, krass, wenn sie Spiele jetzt in diese Richtung entwickeln, dann wird es bestimmt in den nächsten Jahren richtig cool. Und das ist teilweise ein Mindset, was ich heute noch habe, je nachdem von welchem Spiel oder von welchem Genre wir reden. Danach war es dann, wie gesagt, Morrowind. Ich meine, also jeder, der in das Elder Scrolls-Universum eingetaucht ist, vielen ist es ja leider erst ein Begriff geworden durch Skyrim, was ja nicht schlimm ist, weil Skyrim ein großartiges Spiel ist. Kommen wir bestimmt auch später noch zu. Aber Morrowind war dann etwas, Morrowind war für mich rein in der Wahrnehmung dann so ein bisschen Gothic 2.0. Die Grafik war schöner, die Welt war noch riesiger, es gab noch viel mehr NPCs und das war definitiv etwas, was ich dann sehr, also wo ich gemerkt habe, dass das auch die Art von Gaming ist, was mich abholt. Ich meine, nicht jeder feiert ja das Konzept von Open-World-Games, beziehungsweise nicht jede Art von Genre ist ja für jede Art von Person. Ich meine, wir alle haben ja unsere eigenen Preferences, was Gaming angeht, was wir mögen, was wir nicht mögen. Und für mich war da auf jeden Fall schon klar, und da habe ich auch, glaube ich, da meine Liebe zu Open-World gefunden, weil ich ja sowieso schon immer ein RPG-Mensch war. Und so hat sich das dann auch über die nächsten Jahre weiterentwickelt. Die anderen Titel, klar, GTA 3 habe ich gespielt, GTA San Andreas auch. San Andreas auch rein von der Story mit dem ganzen Gangstertum und sowas. Gut, Gangster, also das Konzept der Street Crime und der ganze Kram, das war auf jeden Fall durch GTA auch prägnanter in der Gaming-Welt vertreten. Und San Andreas war dann natürlich etwas, was das Ganze noch mal mehr in die Neuzeit katapultiert hatte, weil Mafia, das Setting ist ja, jetzt muss ich überlegen, ich glaube Mafia, das Setting ist in den 40ern, 50ern und 60ern, wo ja auch die Ursprünge der Italiano-Mafia in Amerika liegen, aber macht mich da jetzt nicht drauf fest, das kann auch sein, dass ich da mit den Jahreszahlen ein bisschen jongliere, aber was ich meine ist, dass San Andreas für mich, auch weil ich GTA 3 tatsächlich nicht so geil fand, San Andreas hat das Ganze für mich dann in die Neuzeit projiziert, weil das war ja rein von der Weltarchitektur, also wie Gebäude aussahen, wie was für Autos es gab, über Grafik brauchen wir jetzt nicht reden und ich hoffe auch, dass das niemand zu ernst nimmt, weil wir reden immer noch von über 20 Jahren Entwicklung. Aber die Welt, in der man sich dann bewegt hat, war vermeintlich relativ nah an dem, in dem wir selber gelebt haben. Und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, weil ich glaube, San Andreas ist extremst durch die Decke gegangen, als es rauskam. Ich glaube, das ist eines der meistverkauften Spiele überhaupt gewesen. Das hat das Ganze dann nochmal auf ein anderes Level gehoben, obwohl ich mich ja, weil ich halt ein RPG-Fan bin und auch weil ich Fantasy- bzw. Sci-Fi-Fan bin, es war cool, sich in der Welt zu bewegen, aber es war mir dann doch zu nah in einem Setting, sage ich mal, was der Realität ähnelt, was cool ist. Aber für mich ist gleichzeitig Gaming wie ein Fantasy- oder Sci-Fi-Buch zu lesen. Ich will dann auch in eine andere Welt abtauchen. Aber rein von der Entwicklung her waren die GTA-Teile, also sowohl 3 als auch San Andreas, auch mit Meilensteine, keine Frage, und waren auch unfassbar wichtig. Aber ich glaube fast, dass rein von dem, wie sich Open-World-Games jetzt auch in den letzten, sage ich mal, 10 Jahren entwickelt haben, dass so Sachen wie die Elder Scrolls wichtiger waren. Also rein wie die Komplexität der Weltstruktur war und auch das Questen. Also natürlich konnte man und muss man auch in GTA und das auch schon zum Erst-Release 97, musste man natürlich questen und alles, aber streng genommen kommt ja das Konzept des Questens, das kommt ja aus dem RPG, beziehungsweise das kommt ja aus Rollenspielen. Und für mich war daher immer so ein bisschen und so würde ich es auch heute sagen, ist für mich so die Linie, die dann mit Open-World-Games in den nächsten Jahrzehnten weitergeführt wurde, das hat seinen Anfang so in Gothic, Morrowind, beziehungsweise The Elder Scrolls, halt so in diesem, sag ich mal, in diesem Fantasy-Setting. Aber das ist vielleicht auch nur meine persönliche Meinung, weil ich so ein kleiner Fanboy bin, aber ja.
Ja, sehr schöner Monolog auf jeden Fall. Direkt erstmal, was ich mir notiert habe, ist, ob Gothic jetzt international so ja beliebt und bekannt wurde wie auch in Deutschland. Ja, ich glaube schon, weil Piranha Bytes hat ja damit sozusagen war ja das Spiel sozusagen aus Deutschland, was es halt geschafft hat sozusagen in der Welt. Also ich glaube, Gothic hat schon eine ganz große Anhängerschaft oder ist halt dafür bekannt geworden, dass es halt das Spiel aus Deutschland war, was es mal geschafft hat, bekannt zu werden, zumindest in der westlichen Welt. Und von daher, ja, Gothic auf jeden Fall Vorreiter in vielerlei Hinsicht. Genau, man könnte natürlich streiten, was jetzt mehr Gewicht gehabt hat, Morrowind oder Gothic, aber ja, weiß ich, das dahin wahrscheinlich auch wieder so viele marketingtechnische Sachen von damals zusammen, die man sich heute vielleicht gar nicht mehr so vorstellen kann. Das war ja auch eine Zeit, wo das Internet erst so richtig losging und man sich noch nicht so erkunden konnte, außer vielleicht über Fachzeitschriften und Berichte. Und da haben natürlich Spiele aus Amerika oder aus Japan natürlich noch größere Chancen gehabt, ein Hit in der ganzen Welt zu werden. Und ja, so viel nur dazu. Ich habe auch noch The Legend of Zelda Ocarina of Time aufgeschrieben. Das so ein bisschen, würde ich sagen, bezogen auf Open Worlds wird Mainstream vielleicht so ein bisschen rausfällt. Erstens auch vom Jahr, wo es erschienen ist, nämlich 1998. Die anderen waren ja alle schon nicht älter als 2001. Und ja, Ocarina of Time ist halt echt mein All-Time-Favorite-Spiel überhaupt. Ist das für mich das beste Spiel aller Zeiten, aber da würde ich vielleicht sagen, Open World, jein. Also es war schon so, dass, und da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, dass durch diese Transformation von den Zelda-Spielen von der 2D-Welt in die 3D-Welt es auf jeden Fall geschafft hat. Ja, ich höre dich.
Okay, weil du warst gerade weg. Ich habe gerade nichts mehr gehört.
Okay, aber es nimmt auf jeden Fall auf, ja?
Okay, super. Nee, dann ist alles gut. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Gut.
Ja, alles gut.
Das war gerade.
Ja, alles gut. Ja, das halt sozusagen, ich glaube, dass halt so der Schritt von 2D in 3D bei Zelda es halt geschafft hat, dass man begeistert war davon, was halt so ein Spiel, also wie viel Inhalt in so eine Spielekassette sozusagen draufpasst. Und ja, Ocarina of Time, ein geniales Spiel, könnten wir auch eine eigene Folge zu machen. Aber bezogen auf Open World, da gab es, glaube ich, noch ganz andere Spiele. Ansonsten, GTA Vice City habe ich mir ganz fett angemarkert. Da kann ich auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich glaube, es war eines der ersten Spiele ab 18, die ich gespielt habe, wo ich noch überhaupt keine 18 Jahre alt war oder noch weit entfernt. Als mich rauskam, war ich gerade von der Orientierungsstufe aufs Gymnasium gewechselt. Und ein alter Schulfreund von der Grundschule kam vorbei, hatte bei uns geklingelt in den Sommerferien und kam halt ohne sich vorher anzukündigen einfach vorbei und meinte so zu meiner Mutter, ja, es mag zu Hause. Und war ich so, bin ich runtergekommen aus dem Zimmer und meinte ich so, hey Tim, was machst du denn hier? Und Tim hatte sich beim Fußballspielen, was jetzt für die Geschichte eigentlich total irrelevant ist, aber egal, sich das Schlüsselbein gebrochen und stand da mit einem PlayStation 2-Spiel in der Hand und meinte so, ja, kann ich hochkommen, ich wollte was spielen so. Und ich hatte, glaube ich, die PlayStation 2 vielleicht gerade ein halbes Jahr oder so neu. Also ich habe die mir, glaube ich, im Frühjahr 2002 gekauft. Und das muss dann Sommerferien 2002 gewesen sein. Jedenfalls kam Tim mit besagtem Spiel nach oben und das war halt GTA Vice City. Und ich dachte so, und das war so, ich glaube, das war der Moment, Bastian, wo ich vom Jugendlichen zum Mann geworden bin. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber, aber das war...
Formulierung. Die Formulierung finde ich aber sehr geil, Digga. Also, ja,
finde ich sehr geil. Weil die Sache ist halt die, dass halt das Spiel einfach ab 18 war und ich war 12 oder nee, 13, glaube ich, gerade geworden. Und da halt diese Entscheidung war so, ja, spiele ich das jetzt im eigenen Familienhaushalt? Ich meine, hätte ich das woanders gespielt, bei einem Kumpel zu Hause, wäre es ja auch nicht so schlimm gewesen, aber dachte ich so, lege ich das jetzt in meine jungfräuliche, dieses höchst brutale Videospiel ab 18 in meine jungfräuliche PlayStation 2 und ich habe mich dann dafür entschieden. Und das war auf jeden Fall ein Augenöffner, ein Eye-Opener, was ich da vielleicht in den 2-3 Stunden erlebt habe. Und das Geile war, Tim hat es mir ausgeliehen für eine Woche. Das heißt, ich habe heimlich GTA gespielt, eine Woche lang, und war hin und weg. Und ja, GTA Vice City, ich glaube, für die, die es kennen, da muss man auch nicht viel zu sagen. Es ist halt einfach ein geniales Open-World-Spiel, was in nicht in Liberty City, sondern, naja, logischerweise in Vice City spielt, wie der Titel ja schon sagt. Und ich hätte nie gedacht, dass halt so viele cineastische Zwischensequenzen beispielsweise in dem Spiel möglich sind. Also klar, man hatte schon bei anderen Spielen echt geniale Cutscenes gesehen, aber bei Vice City war das doch mal irgendwie so eine Krönung, dadurch auch, dass halt alles vertont war, gefühlt, alle NPCs vertont und die Möglichkeiten halt schier unendlich waren, was man halt da machen konnte. Und deswegen war GTA Vice City mein erstes Open-World-Spiel, was ich so in der 3D-Welt sozusagen nach GTA 1 in der 2D-Welt kennengelernt habe. Und auch gleichzeitig meine erste Sandbox-Erfahrung, dass man sozusagen in diese Welt geschmissen wird und man alles machen kann, was man sich vorstellen kann. Punkt.
Ja, das war Teil 1 unserer Folge 7 zu Open Worlds. Wir hoffen sehr, dass sie euch gefallen hat und dass ihr dann auch in Teil 2 einschalten werdet. Kommentiert wie immer gerne die Folge und abonniert sie natürlich auch. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.